Im Frühjahr 2011 verließ eine Gruppe von 23 jungen Männern den mexikanischen Bundesstaat Guanajuato mit Ziel USA. Sie kamen nicht einmal bis zur Grenze. Einen Monat später fand man die sterblichen Überreste eines der Männer in einem geheimen Grab in San Fernando im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas, gut 600 Kilometer entfernt. Von den anderen 22 fehlt bis heute jede Spur, auch von Samuel und Fernando, beide damals 23 Jahre alt. Die Familien, auch Evelina Guzmán, Schwester und Cousine der beiden, sie suchen bis heute.
Wir wissen bis heute nicht, wo sie verschwunden sind. Und als wir andere Angehörige kontaktierten, begriffen wir schnell das Ausmaß der Katastrophe. Ich habe in dem Moment eine unglaubliche Verzweiflung verspürt. Und es macht das noch viel schlimmer, wenn du auch deine Eltern daran zerbrechen siehst.
Die Angehörigen der 23 verschwundenen Männer haben sich zusammengeschlossen und suchen gemeinsam, wo sie ums Leben kamen, wer dafür verantwortlich ist und wo ihre Leichen liegen. Von den mexikanischen Behörden erfahren sie nur wenig Unterstützung.
Als wir die erste Anzeige in Guanajuato erstattet haben, da haben die Beamten hier in der Stadt uns Angehörigen geraten, keine Vermisstenmeldung zu machen. Das sei sehr riskant, das würde uns schaden. Die Staatsanwaltschaft von Guanajuato hat einfach gar nichts unternommen. Nur die Nationale Suchkommission ist tätig geworden und hat die Suche vorangetrieben.
Ana Lorena Delgadillo ist die Gründerin der Menschenrechtsorganisation FJEDD. Diese Stiftung Gerechtigkeit und demokratischer Rechtsstaat unterstützt Angehörige von Verschwundenen und macht politischen Druck, dass Mexiko bei über 70.000 verschwundenen Personen in den letzten 7 Jahren endlich handelt.
Wir müssen vor allem die Straflosigkeit bekämpfen. Wenn sich die Art, wie die Staatsanwaltschaften ermitteln, nicht radikal ändert, dann wird das Verschwindenlassen weitergehen. Denn die Straflosigkeit ist wie ein Freifahrtschein zum Verschwindenlassen.
Die meisten Migrierenden in Richtung USA stammen jedoch nicht aus Mexiko, sondern vor allem aus Zentralamerika, aber auch aus der Karibik und sogar aus Zentral- und Westafrika. Die Durchquerung Mexikos ist für sie besonders gefährlich.
Das sind Menschen, die sich verstecken müssen und die keine Anzeige erstatten, aus Angst vor den Folgen. Und weil sie wissen, dass eine Anzeige wegen der Straflosigkeit keinerlei Konsequenzen haben wird. Frauen, Kinder und LGBTI-Personen werden zu Opfern von sexueller und anderer Gewalt. Durch das organisierte Verbrechen, aber auch durch Beamte, die in das organisierte Verbrechen verstrickt sind. Es sind also die gleichen Gefahren, denen die Menschen in ihren Herkunftsländern ausgesetzt sind. Auf dem Weg durch Mexiko ist die Gefahr nur größer, weil die Menschen heimlich unterwegs und auf sich gestellt sind.
Die Lage in den Herkunftsländern ist einer der Hauptfluchtgründe. In vielen Gemeinden von Honduras haben Banden das Sagen. Sie zwingen junge Menschen zur Mitarbeit oder bekriegen sich opferreich untereinander. Hinzu kommt die abgründige Korruption, die auch das Gesundheitssystem an den Rand des Kollaps gebracht hat. Vor Gewalt und Perspektivlosigkeit fliehen vor allem die Jungen Richtung Norden, durch Guatemala und Mexiko in Richtung USA. Viele kommen nie an. Auch Jeffrey Adonis nicht. Der damals 16-Jährige verschwand vor über 2 Jahren, ebenfalls im nordmexikanischen Bundesstaat Tamaulipas. Auch seine Mutter, Delcy Johanna, sucht seitdem verzweifelt.
Jeffrey ist gegangen, weil hier im Viertel ein paar Männer wollten, dass er für sie Erpresserjobs macht. Das wollte er nicht und deshalb haben sie ihn verprügelt. Er wollte nicht mehr aus dem Haus gehen. Sie haben ihm Angst gemacht. Und da hat er gesagt, Mami, ich will hier weg, raus aus diesem Viertel. Nicht zu wissen, wo er ist, was man ihm angetan hat und warum sie ihn in Mexiko überhaupt verschleppt haben, daran gehe ich langsam zugrunde.
Das indigen geprägte Hochland Guatemalas ist von einer Geschichte der Gewalt gepeinigt. In den 1980er Jahren verübte die Militärdiktatur einen Völkermord an der Maya-Bevölkerung. Heute ist das indigene Guatemala bitterarm. Die Hoffnung auf ein besseres Leben liegt für viele junge Maya-Indigener in den USA. Und viele, wie Marias Bruder Juan, sind auf ihrem Weg gen Norden verschwunden.
Von einem Augenblick auf den anderen sagte mein Bruder, er würde in die USA gehen, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Das Leben ist nicht einfach. Manchmal leiden wir Hunger wegen Dürre oder Überschwemmungen. Also ging er. Und wir sahen ihn nie wieder.
Maria ist darüber zur Kämpferin geworden, ist Vorstandsmitglied der Vereinigung von Angehörigen verschwundener Migranten Guatemalas. Mit den Regierungen geht sie hart ins Gericht, mit der guatemaltekischen, der mexikanischen, aber auch der US-amerikanischen. Und nicht nur wegen ihrer Untätigkeit.
Von der Regierung haben wir nichts zu erwarten. Die macht gar nichts. Was die Regierungen machen, ist, Migranten zu töten. Die bauen nur Mauern und ziehen Grenzen.
Mauern, Stacheldraht, Soldaten. Die Militarisierung der Grenzen sei Ausdruck einer menschenverachtenden Migrationspolitik, sagt Claudia Interiano, Regionalkoordinatorin für Zentralamerika bei der Stiftung Gerechtigkeit und demokratischer Rechtsstaat.
La militarización de las fronteras en nuestros países es un hecho que viene ocurriendo desde hace muchos años.
Die Militarisierung der Grenzen geschieht seit vielen Jahren als Politik der Staaten des Nordens unter dem Motto Grenzschutz und nationale Sicherheit. Die Militarisierung wird nicht mit dem Ziel verfolgt, die Rechte von Migranten zu schützen. Diese werden in der Migrationspolitik des Nordens nicht berücksichtigt. Die Militarisierung dient allein der Abwehr der Geflüchteten.
La militarización es una defensa.
Eine Militarisierung auf Betreiben und Druck der USA, begonnen längst vor Donald Trump und seinem Mauerprojekt. So trügen die USA auch gewaltige Mitverantwortung an Verschwinden und Tod so vieler Migrierender und Flüchtender.
Die USA haben der Region ihre Migrationspolitik diktiert. Sie haben Migrationsabkommen mit Drittstaaten durchgesetzt. Dabei verpflichtet sich vor allem Mexiko dazu, alle Menschen aufzunehmen, die von Mexiko kommend in den USA Asyl beantragen wollen. Was bedeutet das? Diese Menschen sollen ausgerechnet in den Städten ausharren, in denen es besonders viel Kriminalität gibt.
Migrantinnen und Migranten verschwinden natürlich längst nicht nur in Mexiko. Silke Pfeiffer arbeitet bei Brot für die Welt zum Thema. Die Organisation unterstützt zivilgesellschaftliche Initiativen gegen das Verschwindenlassen in Amerika, Afrika und Asien. Die hohen Opferzahlen, gerade auch auf dem Weg von West- und Zentralafrika, erst Richtung Mittelmeer und dann darüber nach Europa, sind Produkt einer Migrationspolitik des Nordens, die auf Abschreckung fußt.
Flüchtende und MigrantInnen verschwinden natürlich vor allem dort, wo sie gezwungen sind, sich auf besonders gefährliche Migrationswege zu begeben. Und das müssen sie tun, weil den meisten von ihnen legale, also sichere Migrationswege verwehrt sind. Das heißt, sie setzen sich enormen Gefahren aus.
Seit über 10 Jahren gibt es eine UN-Konvention gegen das gewaltsame Verschwindenlassen, in der sich die Unterzeichnerstaaten dazu verpflichten, einen Straftatbestand des gewaltsamen Verschwindenlassens zu schaffen, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen und den Opfern Wege zur Wiedergutmachung zu eröffnen. Das allein reicht offensichtlich lange nicht aus. Die langjährige Europapolitikerin für die Grünen, Barbara Lochbieler, ist heute Mitglied im UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen. Sie erklärt, was die Unterzeichnerstaaten wie Zivilgesellschaften tun müssen und können, um das zigtausendfache gewaltsame Verschwinden auf der Welt zu bekämpfen.
Also wenn Sie die Konvention ratifiziert haben, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie in die Aus- und Fortbildung investieren von Polizisten, von Justizpersonal oder auch bestimmten Sicherheitsorganen. Wenn Sie in einem Land sind, wo es sehr viele Fälle von gewaltsamen Verschwindenlassen gibt, müssen Sie auch Kapazitäten schaffen, wirklich suchen zu können. Sie müssen aber auch spezielle Expertise schaffen, zum Beispiel in dem forensischen Expertise. Und man kann auch mit kleinsten Teilen nachweisen, um welche Person es sich handelt. Das ist zum einen wichtig für die Familie oder die Angehörigen zu wissen, was ist, um auch trauern zu können und abzuschließen. Aber es ist auch wichtig für die Aufarbeitung dieses Falles. Und also der Kapazitätsaufbau ist ganz wichtig.
Für Angehörige wie Evelina, Maria und Delcy geht die Suche weiter. Die beinhaltet die Forderung an die Herkunfts-, Transit- und Zielländer endlich zu ermitteln, endlich gegen das gewaltsame Verschwindenlassen vorzugehen. Und ganz zentral die Forderung nach Wiedergutmachung, die auch die UN-Konvention betont. Was bedeutet Wiedergutmachung für die Angehörigen? Ana Lorena Delgadillo.
Reparación es saber qué pasó, quién lo hizo, por qué.
Wiedergutmachung heißt zu wissen, was passiert ist, wer die Täter sind. Die Frage nach dem Warum, und in welcher Form der Staat verwickelt ist. Die Angehörigen sagen, ich bin auf diesem schwierigen Weg der Suche nach Gerechtigkeit, damit anderen nicht das widerfährt, was meinem Kind widerfahren ist. Wiedergutmachung heißt, dass mein Kind kein Krimineller war, dass man Flüchtende also auch nicht kriminalisiert, dass die Staaten anerkennen, dass es für Menschen lebensnotwendig sein kann, ihr Herkunftsland zu verlassen. Wiedergutmachung heißt, dass Familien die Mittel haben, ihre Angehörigen zu suchen und Gerechtigkeit einzufordern.